Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Bastian Brandau herzlich willkommen. Einen neuen Höchststand bei den Corona-Toten hat das Robert-Koch-Institut heute vermeldet. Das wiederum zeigt, die Pandemie, sie ist noch lang nicht vorbei. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft sind gleich ein Thema. Zahlen dazu hat heute das Statistische Bundesamt vorgestellt. Der Bundestag beschließt den vereinfachten Zugang zum Kinderkrankengeld und wir schalten zum Untersuchungsausschuss zur gescheiterten Pkw-Maut. Dort soll heute Ex-Verkehrsminister Dobrindt von der CSU aussagen. Und auch heute blicken wir in die USA, wenige Tage vor der Einführung des gewählten Präsidenten Joe Biden. In Thüringen steht der angestrebte Wahltermin im April für die Landtagswahl zur Disposition. Auch das gleich ein Thema. Und um eine Wahl geht es auch in unserem Hintergrund ab 18.40 Uhr. Thema dort: drei Kandidaten, drei Richtungen. Die CDU vor ihrem digitalen Parteitag. 1.244 Todesfälle durch oder mit Corona hat das RKI an diesem Tag gemeldet. An dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn verkündet, 1% der Bevölkerung sei inzwischen geimpft. Die Schulen bleiben weiter bundesweit weitgehend geschlossen. Heute rückte auch Baden-Württemberg vom Plan ab, dort ab kommende Woche wieder Schulen zu öffnen. Um Eltern, die ihre Kinder zu Hause beaufsichtigen müssen, besser zu stellen, hat der Bundestag heute vereinfachte Regeln für das Kinderkrankengeld beschlossen. Aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Frank Kapellan.
Winfried Kretschmann steht unter Druck. Der grüne Ministerpräsident hatte angekündigt, in Baden-Württemberg die Schulen und Kitas am kommenden Montag wieder zu öffnen. So seine Eisenmann, seine Kultusministerin von der Union, die ihn nach der Landtagswahl beerben möchte, hatte massiv dazu gedrängt. Doch die Infektionszahlen lassen es nicht zu. Alles bleibt dicht.
Wir wissen, dass diese Entscheidung mit Herden verbunden ist und natürlich bieten wir weiterhin eine Notbetreuung an.
Gedacht ist diese Betreuung insbesondere für Eltern aus sogenannten systemrelevanten Berufen. Grundsätzlich ruft die Politik derzeit überall in der Republik dazu auf, Kinder zu Hause zu behalten. Für Familienministerin Franziska Giffey ist daher klar:
Wir können den Eltern nicht sagen, bitte seht zu, dass eure Kinder zu Hause sind und dann aber kein Angebot machen.
Die Sozialdemokratin tritt gemeinsam mit ihrem Parteifreund Arbeitsminister Hubertus Heil und mit Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU im Foyer des Bundestages auf, um das erweiterte Angebot vorzustellen, das das Parlament gerade beschlossen hat. Eltern, die nicht arbeiten können, weil ihre Kinder nicht in Schule oder Kita dürfen, erhalten das Kinderkrankengeld. Pro Elternteil sind statt 10 nun 20 solcher Krankentage möglich, bei Alleinerziehenden 40 statt 20 pro Jahr. 90% des Verdienstausfalls werden übernommen. Es gilt, Lehren zu ziehen aus dem Lockdown des vergangenen Frühjahrs, meint Franziska Giffey, vor allem diese.
Homeoffice und Homeschooling und Kinderbetreuung, das geht nicht zusammen. Und deshalb ist es gut, dass diese Kinderkrankentage auch dann gewährt werden, wenn Eltern im Homeoffice tätig sein könnten. Sie können dann sagen, wenn ich keine Betreuung in Kita und Schule habe, dann nehme ich diese zusätzlichen Tage auch, wenn das Kind gesund ist.
Um das Kinderkrankengeld zu erhalten, reicht eine Bestätigung von Schule oder Kita über den eingeschränkten Betrieb. Kein gesundes Kind muss deswegen zum Arzt gehen. Und Arbeitsminister Hubertus Heil verweist auf die besondere Unterstützung für Familien mit behinderten Kindern, die sehr stark unter der Pandemie zu leiden hätten.
Deshalb umfasst die Regelung Werkstätten zum Beispiel für Menschen mit Behinderung. Und da gilt dann übrigens keine Altersgrenze von 12 Jahren.
Die Politik bereitet also darauf vor, dass es auf absehbare Zeit keinen Regelbetrieb in Schulen und Kitas geben könnte. Die Angst vor dem mutierten Virus ist gewaltig. In Irland gehen die Zahlen durch die Decke, eine Inzidenz von 1.000 erschreckt auch den Chef des Robert-Koch-Instituts. Lothar Wieler warnt dringend vor Reisen.
Alle Fälle, die uns aktuell bekannt sind, wurden durch Reisende nach Deutschland gebracht.
16 Fälle des neuen Virus sind dokumentiert. Die Dunkelziffer ist hoch. Eine Ausbreitung der britischen Variante könnte die Zahlen verschlechtern. Heute sind 1244 Menschenleben im Zusammenhang mit Corona zu beklagen. Gestorben innerhalb eines Tages. Wieder ein Höchststand.
Die Mehrheit dieser Toten finden wir leider in Pflegeheimen und Altenheimen.
Zumindest haben laut Gesundheitsminister Jens Spahn 40% der Pflegebedürftigen in den Heimen die Erstimpfung erhalten. Insgesamt wurden inzwischen bundesweit mehr als 800.000 Menschen gegen Corona geschützt.
Das erste Prozent der Bevölkerung ist geimpft. Wir haben den Weg raus aus der Pandemie begonnen und gleichzeitig sind wir noch in der schwersten Phase der Pandemie.
An einer nochmaligen Verlängerung des Lockdowns dürfte wohl auch nach Ansicht Spahns kein Weg vorbeiführen, um bis dahin nicht vollständig die Kontrolle über die Pandemie zu verlieren.
Der Bericht von Frank Capellan. Die Pandemie hat Auswirkungen auf den Alltag und eben auch auf die Wirtschaft. Viel diskutiert wurde zuletzt und wird über die Tatsache, dass Schulen und Kitas geschlossen bleiben, die Industrie aber weitgehend ohne Einschränkungen bleibt. Stichwort Homeoffice-Pflicht. Heute hat das Bundesamt für Statistik die Konjunkturzahlen aus dem vergangenen Jahr weitgehend von Corona geprägten Jahr vorgelegt. Theo Gerst dazu.
Fast wäre 2020 ein wirtschaftliches Katastrophenjahr geworden, aber eben nur fast. Denn auch wenn die Minuszeichen in der Statistik überwiegen, es hätte schlimmer kommen können. Etwa wie in Spanien oder England, wo die Wirtschaft jeweils um über 10% oder wie in Frankreich oder Spanien um knapp 10% einbrach. Im Vergleich dazu ist Deutschland weit besser durch die Corona-Pandemie gekommen als befürchtet, so der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel.
Die deutsche Wirtschaft wurde im Corona-Krisenjahr schwer getroffen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ging im Jahresdurchschnitt um 5% zurück.
Gerettet wurde die Bilanz vor allem durch die starke wirtschaftliche Erholung ab dem vergangenen Sommer. Davor aber standen tiefrote Zahlen. Um 9,8% war die Wirtschaft von April bis Juni während des ersten Lockdowns geschrumpft. So einen Einbruch hatte es noch nie gegeben. Dann aber die starke Erholung. Sie dauerte bis Anfang November, bis zum zweiten Lockdown, der dann aber nicht so sehr durchschlug wie der erste im Frühjahr, was Albert Bragmann vom Statistischen Bundesamt so erklärt.
Dies lässt sich möglicherweise auch darauf zurückführen, dass die Unternehmen zu Beginn des zweiten Lockdowns besser auf die Maßnahmen vorbereitet waren als im Frühjahr.
Gerettet wurde die Bilanz aber auch, weil der Staat mit der Krise in die Vollen ging, seine Ausgaben massiv steigerte und so die Nachfrage stützte. Spiegelbildlich dazu das Riesenloch im Staatshaushalt. 158,2 Milliarden Euro wurden an neuen Schulden aufgenommen. In Relation zur Wirtschaftsleistung lag das Minus damit bei 4,8%. Die achtjährige Phase mit Haushaltsüberschüssen ging damit ebenso zu Ende wie die 14-jährige Periode, in der es jedes Jahr mehr Beschäftigte gab. Doch der massive Einsatz der Kurzarbeit sorgte dafür, dass immer noch über 44 Millionen Menschen im letzten Jahr einer Arbeit nachgingen. Für eine Krise dieses Ausmaßes ein Topwert, der auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier Hoffnung macht. Denn nicht nur zahlreiche Volkswirte sagen der deutschen Wirtschaft ein starkes Comeback voraus. Dafür will auch der Bundeswirtschaftsminister sorgen.
Es geht hier nicht um Lösungen für alle Zeit, aber es geht darum, dass wir die Volkswirtschaft in Deutschland vor einem Substanzverlust bewahren. Und ich kann Ihnen, den Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch allen, die dieses Thema umtreibt, sagen, ich werde gemeinsam mit dem Finanzminister dafür sorgen, dass wir auch in den nächsten Monaten die erforderlichen finanziellen Mittel bereitstellen, um die deutsche Wirtschaft vor einem irreversiblen Substanzverlust zu bewahren.
Allerdings räumt Altmaier auch ein, dass die Lage derzeit dramatischer ist, als man sich das habe vorstellen können. Im Augenblick könne der Verlauf der Pandemie nur ansatzweise abgeschätzt werden. Deshalb bleibt Altmaier vorsichtig beim Blick auf 2021. Bisher lautet seine Prognose auf 4,4% Wachstum. Einen anderen Wert nennt er heute nicht. Das Wachstum werde aber deutlich und spürbar sein.
Der Bericht von Theo Gers. Wir bleiben in Berlin im Bundestag. Wir reden über den Wahlkampfschlager der CSU 2013, die sogenannte Ausländer-Pkw-Maut. Die CSU boxte das Vorhaben durch in der Großen Koalition. Ihre Verkehrsminister erst Alexander Dobrindt und später Andreas Scheuer. Sie trieben die Planung weit voran, schlossen Verträge mit Mautbetreibern ab, bis der Europäische Gerichtshof im vergangenen Sommer dann entschied, die Maut ist nicht mit europäischem Recht vereinbar. Das Vorpreschen der CSU-Minister und die daraus entstandenen Forderungen könnten den Staat viele Millionen Euro kosten. Die Oppositionsparteien im Bundestag verlangen Aufklärung. Der Mautuntersuchungsausschuss biegt jetzt auf die Zielgerade ein. Heute wird in Berlin die Aussage des Ex-Verkehrsministers Alexander Dobrindt von der CSU erwartet. Frage an unsere Korrespondentin Nadine Lindner im Bundestag. Warum ist Alexander Dobrindt eigentlich so wichtig in diesem Punkt?
Ja, also Alexander Dobrindt ist hier tatsächlich eine ganz interessante Person bei diesem Untersuchungsausschuss, der seit 12 Uhr hier im Bundestag tagt. Man hört es vielleicht im Hintergrund, die Abgeordneten werden gerade zu einer namentlichen Abstimmung gerufen, deshalb auch dieses Geräusch im Hintergrund. Alexander Dobrindt ist deshalb interessant, weil er von Anfang an ganz eng mit der Idee dieser Maut verwoben ist. Er war einer dieser Ideengeber des Konzepts im CSU-Wahlkampf, damals quasi noch unter dem Schlagernamen Ausländermaut. Er hatte das Konzept vor allem auch für den damaligen Parteichef und Ministerpräsidenten Horst Seehofer mit ersonnen und man hatte damit Erfolg. Die Wählerinnen und Wähler fanden das gut, haben angebissen und damit ging die Spirale los. Die CSU musste liefern in puncto Maut und das fiel dann auf Alexander Dobrindt dann auch tatsächlich zurück in seiner zweiten Rolle, nämlich als Verkehrsminister von 2013 bis 2017, der er war. Und in dieser Zeit hat er die Grundkonzeption erarbeitet, die besagt, dass deutsche Autofahrer dann über die Kfz-Steuer entlastet werden, wenn sie Kosten für die Maut abzusetzen oder abzugeben haben. Und das ist die Grundkonzeption, die Andrea Scheuer ebenfalls von der CSU dann 2018 geerbt hat, der sie umgesetzt hat und dann damit auch vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert ist 2019. Also man sieht, wie eng die Arbeit von beiden Ministern hier verwoben ist. Und die Opposition im Untersuchungsausschuss, die sieht auch eine Mitverantwortung bei Alexander Dobrindt. Er ist heute, das ist vielleicht auch noch wichtig in diesem Zusammenhang, CSU-Landesgruppenchef. Das heißt, er ist der Chef aller CSU-Abgeordneten hier im Bundestag und damit die zentrale Figur für die Christsozialen. Und von der FDP kommt unter anderem über den FDP-Obmann Christian Jung dann den Vorwurf oder die Aufforderung, dass Dobrindt Scheuer hätte davon abhalten müssen, die Betreiberverträge vor dem EuGH-Urteil dann zu unterzeichnen, womit ein großes Risiko eingegangen ist. Und von der Linken heißt es, dass das Ministerium unter Dobrindts Führung quasi diese Behauptung aufgestellt habe, dass er alles EU-rechtskonform, das habe sich dann verselbstständigt und dort liege sozusagen die Ursache für diesen Fehler.
Hat man denn Alexander Dobrindt heute schon gesehen vom Ausschuss oder wie liefen denn die Befragungen bisher ab?
Nein, also Alexander Dobrindt hat man tatsächlich noch nicht gesehen und das, obwohl der Mautuntersuchungsausschuss immerhin seit 12 Uhr am Mittag tagt. Es gibt ja hier eine ungute Tradition der Nachtsitzungen. Das hat man bei Andrea Scheuer, dem amtierenden Verkehrsminister, schon gesehen, der mitten in der Nacht befragt wurde. Und auch bei Alexander Dobrindt kann es heute möglicherweise soweit sein. Er wird für in etwa 22 Uhr hier erwartet. Es gab aber eine andere interessante Befragung des ehemaligen Verkehrsstaatssekretärs Gerhard Schulz, der auch unter dem Namen Mr. Maut bekannt ist, der eine zentrale Figur im Verkehrsministerium bei der Abwicklung war. Und der hatte zwei Kernaussagen heute dabei. Er hat zum einen Andrea Scheuer nochmal entlastet und er hat auch die gescheiterten Mautbetreiber angegriffen, hat gesagt, ihre Aussagen, dass es ein Angebot gegeben hätte von ihrer Seite, mit der Unterzeichnung der Mautverträge noch zu warten, das sei rein wirtschaftlich, eigenwirtschaftlich orientiert oder motiviert. Damit steht weiterhin Aussage gegen Aussage. Ich habe das Gefühl, der Ton ist ein bisschen schärfer geworden, seitdem Herr Schulz ausgesagt hat. Aber im Kern steht fest, es sind viele Fragen offen und es wird sicherlich noch eine lange Nacht hier in Berlin.
Informationen live aus dem Bundestag vom Mautuntersuchungsausschuss von Nadine Lindner. Vielen Dank dafür. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. Es ist 18.23 Uhr. In Italien sind beim Streit über die Umsetzung des EU-Corona-Hilfspakets zwei Minister zurückgetreten. Sie vertraten die Partei Italia Viva des ehemaligen Ministerpräsidenten Matteo Renzi. Nun beraten die Parteien in Rom, wie es weitergehen könnte. Jörg Seiselberg.
Ein schneller Ausweg aus der Krise ist nicht in Sicht. Die wichtigsten Koalitionspartner von Ministerpräsident Conte, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Demokratische Partei, lehnten es ab, Matteo Renzi und seine Partei Italia Viva an einer möglichen neuen Regierung zu beteiligen. Renzi hatte gestern die bisherige Koalition platzen lassen, unter anderem, weil er Conte vorwirft, Corona-Hilfen der Europäischen Union für das italienische Gesundheitssystem nicht in Anspruch zu nehmen. Außenminister Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung nennt Renzis Ausstieg aus der Regierung mitten in der Corona-Krise unverantwortlich. Demokratenchef Zingaretti sprach von einem schweren Fehler zum Schaden des Landes. Ministerpräsident Conte traf sich am Nachmittag zu einem Gespräch mit Staatschef Mattarella. Mattarella muss nun entscheiden, wie es in der Regierungskrise weitergeht. Nach den Regeln der italienischen Demokratie wird er zunächst sondieren, ob es Chancen für eine neue Mehrheit im Parlament gibt und nicht sofort Neuwahlen ausrufen. An diesen Gesprächen wird sich auf Seiten der Opposition Silvio Berlusconi nicht persönlich beteiligen können. Heute wurde bekannt, dass der ehemalige Regierungschef in ein Krankenhaus im Fürstentum Monaco gebracht wurde. Berlusconi leidet nach Angaben seines Leibarztes an akuten Herzproblemen.
Der Bericht von Jörg Seiselberg aus Rom. Und damit nach Washington, wo sich die USA auf die Übergabe des Präsidentenamts am kommenden Mittwoch vorbereiten. Über den Sturm auf das Kapitol durch Trump-Anhänger diskutierte heute auch der Deutsche Bundestag. Diese Ereignisse in Washington, sie machen die Vorbereitungen auf die Übergabe dort deutlich umfangreicher. Die Demokraten haben ein Impeachment-Verfahren gegen Trump eingeleitet, werfen ihm Anstiftung zur Aufruhr vor. Das Repräsentantenhaus mit seiner demokratischen Mehrheit hat sich gestern für diese Eröffnung des Verfahrens ausgesprochen. Nun muss der bisher von den Republikanern dominierte Senat entscheiden. Frage an Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon in Washington. Wie geht es weiter in diesem Verfahren?
Wenn Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Anklage schnell an den Senat schickt, dann könnte das Impeachment schon am Mittwoch in einer Woche, eine Stunde nach der Amtseinführung von Joe Biden, um 13 Uhr beginnen. Ob es das tut, ist noch offen. Sicher ist nur, früher wird es nicht passieren. Joe Biden hatte ja darum gefragt, ob es eine sozusagen Arbeitsaufteilung geben könnte, Bestätigung seiner wichtigsten Nominierung und Bearbeitung seiner Pläne für neue Corona-Hilfen und einen Impfplan und dann in der übrigen Zeit durch den Senat das Impeachment-Verfahren. Denn es muss ja durch den Senat, es müssen auch, damit es erfolgreich ist, 17 republikanische Senatoren zustimmen. Wie gesagt, der genaue Zeitplan ist noch nicht klar.
Sie haben diese Zweidrittelmehrheit im Senat angesprochen, die ist notwendig, die haben die Demokraten ja auch nicht nach den letzten Wahlergebnissen in Georgia. Inzwischen haben sich einige Republikaner öffentlich von Trump abgewandt, auch Senatoren und Abgeordnete, aber das heißt andersrum, innerhalb der Partei der Republikaner ist die Unterstützung für Trump nach wie vor groß.
Ja, es waren gestern 10 Abgeordnete, immerhin auf der einen Seite, beim letzten Impeachment-Verfahren hat keiner gegen Donald Trump gestimmt, aber es ist eben, sind weniger als 5% der Republikaner im Repräsentantenhaus und in einer neuen Umfrage unterstützen 64% der republikanischen Wähler Trumps Handeln und 57% sagen, er sollte 2024 noch einmal Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Und alle Augen richten sich jetzt auf Mitch McConnell, den Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, der noch nicht gesagt hat, wie er sich entscheiden wird für Impeachment, gegen Impeachment. Und daran wird sich viel orientieren. Aber die ersten Absetzbewegungen bei den Republikanern wieder zurück zu Donald Trump sind klar zu sehen. Hinzu kommt, der Präsident hat gestern in einer Videobotschaft erklärt, dass er Gewalt in jedem Fall verurteile. Und das war ganz klar eine Botschaft an den Senat.
Sie haben Joe Bidens Programm angesprochen, mit dem er die Wirtschaft wieder ankurbeln will, aber eben auch diese durch Corona entstandenen Härten abfedern. Da sollen Teile vorgestellt werden. Was ist zu erwarten und wie dringend sind diese Maßnahmen angesichts der Corona-Lage in den USA auch?
Ja, Joe Biden will dazu heute Abend seine Vorstellung genauer erläutern. Die Maßnahmen sind sehr dringend, werden sehr gebraucht. Nur ein paar Zahlen zur Orientierung. Wir haben 380.000 Tote inzwischen durch Corona. Allein in der letzten Woche 950.000 neue Arbeitslose, die zu den Millionen hinzukommen. Jeder dritte Amerikaner kann derzeit seine Miete bzw. seine Tilgungsraten für Wohnungs- und Haus nicht zahlen. Und die neuesten Zahlen vom Statistikbüro, bald jeder sechste Haushalt mit Kindern hatte im letzten Monat nicht genug zu essen. Vor diesem Hintergrund wird Joe Biden sicher noch einmal darauf eingehen, auf die $2.000 Einmalzahlung. Damit war ja auch im Wahlkampf in Georgia geworben worden. Dann soll es $600 geben, Arbeitslosengeld wöchentlich, Hilfe für Bundesstaaten, Kommunen, kleine Unternehmen und dann natürlich Geld für einen ordentlichen Impfplan, also eine Logistik, die bis jetzt ja komplett fehlt.
Noch kurz zum Schluss, die Sicherheitsmaßnahmen vor der Amtseinführung, die sollen massiv verstärkt werden. Wie sieht es derzeit in Washington aus?
Ja, also heute Vormittag war der Verkehr downtown sehr, sehr, sehr gering. Es gab viele Absperrungen für Autos um das Kapitol in einem weiten Umkreis herum ein 2,50 Meter hoher Zaun und überall innerhalb des Zauns Nationalgarde, also Soldaten im Tarnfleck und vor allem da, wo die großen Straßen Richtung Kapitol gehen, standen hinter dem Zaun besonders viele. Überall Polizei zu sehen. Die Stadt rüstet sich, bis zu 20.000 Nationalgardisten sollen bis zur Amtseinführung in der Stadt sein, um Vorwollen vor neuen Gewaltakten zu schützen.
Einschätzungen und Informationen waren das von Doris Simon live aus Washington. Vielen Dank. Und die kleinen Aussätze in der Leitung, die bitten wir zu entschuldigen. Vor gut einem Jahr, da waren in der chinesischen Metropole Wuhan die ersten Corona-Fälle bekannt geworden, das Virus daraufhin sequenziert. Wo genau es seinen Ursprung hatte und wie es auf den Menschen übergesprungen ist, das will die Weltgesundheitsorganisation WHO herausfinden. Eine Expertenmission soll dazu schon seit längerem nach Wuhan reisen, doch die Behörden in Peking haben diese Einreise immer wieder verzögert. Nun ist die Mission gestartet. Ruth Kirchner.
Lange hat es gedauert, die Ankunft der internationalen Experten im zentralchinesischen Wuhan. Im chinesischen Staatsfernsehen war zu sehen, wie ein Dutzend Wissenschaftler von Sicherheitsleuten in weißen Schutzanzügen zum Bus begleitet wurde. Zwei Teammitglieder waren allerdings nicht dabei. Zwar waren sie wie alle Delegationsmitglieder vor Abreise mehrfach auf Corona getestet worden, Ergebnis negativ. Dennoch verweigerte China in Singapur den Weiterflug nach Wuhan. Grund: Corona-Antikörper im Blut. Jetzt werden weitere Tests gemacht. Die Vorschriften zum Schutz vor der Pandemie werden streng befolgt, war das Einzige, was Pekings Außenamtssprecher Zhao Lijian dazu sagte. Man werde die internationalen Experten natürlich bei der Suche nach dem Ursprung des Virus unterstützen. Trotz dieser Zusicherung, alle Wissenschaftler müssen in Wuhan zunächst für 2 Wochen in Quarantäne, sind in dieser Zeit nur per Videolink mit ihren chinesischen Kollegen in Kontakt. Ein holpriger Start also für eine politisch aufgeladene Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie, die vor über einem Jahr ihren Ausgang in Wuhan nahm. Die Regierung in Peking hatte lange gezögert, die Experten ins Land zu lassen. Seit Monaten streuen chinesische Behörden Zweifel, ob das Virus überhaupt aus China stammt. Doch es gibt gute Gründe, mit der Suche nach dem Ursprung des Virus in Wuhan zu beginnen, sagt Fabian Lehndatz vom Robert-Koch-Institut in Berlin.
Die solidesten Daten, die wir bis jetzt haben, ist dieser Wuhan. Start. Da kommen die ersten Sequenzen her, da sind die ersten gut beschriebenen humanen Fälle her. Und deswegen ist das immer noch unser Anfangspunkt.
Trotzdem sind viele Fragen offen. Die meisten Experten gehen davon aus, dass das Virus von Fledermäusen stammt. Aber wann und wo es auf den Menschen übersprang, über welchen Zwischenwirt, ist bis heute nicht geklärt, sagte Peter Ambarek, Leiter des WHO-Teams vor der Abreise nach Wuhan.
I don't think we will have clear answers after this.
Ich denke, wir werden nach dieser ersten Mission noch keine klaren Antworten haben. Aber ein Anfang ist dann gemacht. Dann wird es hoffentlich weitere Missionen geben, weitere Studien und langsam werden wir besser verstehen, woher das Virus kommt. Trotzdem bleiben Zweifel, wie offen wird die Zusammenarbeit mit den chinesischen Forschern, welche Daten dürfen die internationalen Experten einsehen, übt Chinas Führung Druck auf die eigenen Wissenschaftler aus. Auf den Straßen von Wuhan hoffen viele Menschen auf ehrliche Antworten. Wir wollen Klarheit darüber, woher das Virus kommt, sagt dieser Mann der Nachrichtenagentur Reuters. Und wir wollen ehrliche Schlussfolgerungen. Aber ob sich China wirklich darauf einlässt, ist auch nach Beginn der WHO-Mission offen.
Der Bericht von Ruth Kirchner. Nach Frankreich. Dort waren im Frühjahr und auch jetzt ist das Land stark von Corona betroffen. Auch breitet sich die englische, die wohl stärker ansteckende Variante des Virus, weiter aus. Um 18 Uhr war eine Pressekonferenz angekündigt zu neuen Corona-Maßnahmen mit Gesundheitsminister Véran und Innenminister Castex. Christiane Kess in Paris, welche neuen Anti-Corona-Maßnahmen haben Sie denn angekündigt?
Also Premierminister Jean Castex hat gesagt, dass es im Moment keinen neuen Lockdown geben wird, weil der noch nicht, könnte man sagen, nötig ist. Aber es wird eine erweiterte Ausgangssperre ab 18 Uhr kommen. Im Moment gilt die ab 20 Uhr bis 6 Uhr morgens und ab diesem Samstag soll sie eben diese 2 Stunden vorgezogen werden für mindestens 15 Tage. Er hat außerdem angekündigt, dass wegen der Virusvarianten aus Großbritannien oder Südafrika stärkere Grenzkontrollen kommen für Menschen, die von außerhalb der EU einreisen. Die müssen sich vor der Abreise im Herkunftsland testen lassen und dann in Frankreich isolieren und dann nochmal testen lassen. Und er hat außerdem angekündigt, das hat er im Prinzip nochmal bestätigt, weil das der Gesundheitsminister schon vor ein paar Tagen gesagt hat, dass massiv an Schulen getestet werden soll. 1 Million Tests pro Monat stellt man sich davor, weil diese britische Variante des Virus sich offenbar unter Kindern schneller ausbreitet. Und es ist die Linie der Regierung hier in Frankreich, dass man die Schulen so lange wie möglich offen lassen will, weil man einfach befürchtet, wenn man sie schließen würde, dass zu viele Kinder abgehängt werden. Und da will man eben alles dafür tun. Jean Castex hat die Situation in Frankreich als besser im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern beschrieben. Und er hat das sinngemäß auf 3 Argumentationsstränge basiert. Er hat zum einen gesagt, wir haben im Herbst einen weiteren Lockdown gehabt. Der war zwar nicht so hart wie der im letzten Frühjahr. Die Schulen waren zum Beispiel weiter offen, aber wir hatten da schon runtergefahren. Weihnachten und Silvester haben die Zahlen zwar leicht ansteigen lassen, aber es gibt dadurch kein Aufflammen der Pandemie. Und Frankreich testet am meisten im Vergleich zu anderen. Und ja, da hat er eben im Prinzip nochmal gesagt, diese Strategie war richtig, wir sind auf dem richtigen Weg. Er kann nicht ausschließen, wie gesagt, dass es einen kompletten Lockdown nochmal gibt, aber im Moment ist das nicht nötig.
Aber immerhin eine landesweite Ausgangssperre bis ab 18 Uhr, wie wird denn das in Frankreich diskutiert?
Ja, es gibt die bereits in 25 Departements, vor allem im Osten des Landes, und sie sind tatsächlich sehr umstritten, vor allem bei den Geschäftsleuten, denn die beklagen, dass sie dadurch massive Einbußen haben. Viele Menschen sind dadurch gestresst, weil sie zu der Zeit von der Arbeit nach Hause fahren wollen, wenn sie nicht schon im Homeoffice arbeiten. Und denen fehlt dann diese Zeit, um zum Beispiel noch Einkäufe zu machen. Es gab einige Lokalpolitiker, die sich sehr scharf dagegen ausgesprochen haben, die auch gesagt haben, was soll das überhaupt bringen? Soll es da wirklich zu weniger Infektionen kommen, wenn sich dann alle um kurz vor 18 Uhr in den öffentlichen Verkehrsmitteln drängeln oder in den Supermärkten? Also was soll das überhaupt bringen? Aber erste Zahlen aus mehreren Departements, wo diese Maßnahme schon länger in Kraft ist, die bestätigen tatsächlich, dass die Epidemie in diesen Departements sich verlangsamt. Und darauf hat Premierminister Castex auch nochmal in dieser Pressekonferenz hingewiesen.
Das heißt, kurze Frage, da diese 18 Uhr Ausgangssperren werden auch kontrolliert und durchgesetzt. Inwieweit können Sie das überblicken?
Ja, das wird durchgesetzt. Da gibt es Strafen drauf und die Kontrollen finden natürlich auch statt.
Einschätzung aus Paris waren das von Christiane Kess zur dortigen Corona-Lage. Und damit nach Thüringen. Dort sollte im April ein neuer Landtag gewählt werden. Dieser Termin ist Teil einer Vereinbarung zwischen den Parteien des rot-rot-grünen Bündnisses von Bodo Ramelow und der CDU, die bisher dieser Regierung bei bestimmten Punkten eine Mehrheit im Landtag verschafft hatte. Diese Einigung, sie war eine Reaktion auf die Wahl des Kurzzeitministerpräsidenten von der FDP, Kemmerich, mit den Stimmen der CDU und der AfD eben von Landeschef Björn Höcke. Der Wahltermin im April, er steht durch die Corona-Pandemie seit einiger Zeit in Frage. Heute nun haben sich die Parteien zusammengesetzt. Henry Bernhardt hat diese Sitzung verfolgt. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, gibt es da schon ein Ergebnis?
Die Parteien sind noch nicht vor die Tür getreten, haben noch kein offizielles Ergebnis getreten, aber das, was nach draußen dringt, was viele gehört haben von ihren Verbindungsleuten quasi drin, ist, dass die Landtagswahl nicht im April stattfinden wird, sondern gemeinsam mit der Bundestagswahl Ende September, dann also die Neuwahlen.
Was würde denn eine solche Wahlverschiebung für die Landespolitik bedeuten, für die Politik bis dahin?
Na, das Wichtigste ist, und das ist das, worauf vor allem die Linken, aber auch die SPD und die Grünen bestehen, wieder ein Abkommen mit der CDU zu schließen. Das letzte Abkommen hieß ja Stabilisierungsabkommen, um diese Worte Tolerierung oder Duldung zu vermeiden, die CDU auf jeden Fall vermeiden wollte. Man wird ein neues Abkommen schließen müssen mit bestimmten Punkten, die man verabredet, was man gemeinsam erledigen will in der Landespolitik, damit man erstens ein Programm hat, was man noch vorhat bis zum Herbst, und zweitens, dass man ausschließt, dass eine Seite irgendwie auf die Stimmen der AfD angewiesen sein könnte oder die AfD Spielchen machen könnte.
Und wer würde Stand jetzt von einer Verschiebung profitieren? Welche der Parteien?
Das ist eine gute Frage. Also die CDU und die Grünen waren die auf eine Verschiebung bis in den Herbst, also bis Ende September, gedrungen haben. Linke und SPD hätten gern früher gewählt. CDU und Grüne erhoffen sich beide von der Zusammenlegung mit der Bundestagswahl, dass sie möglicherweise dann von dem Bundestrend profitieren könnten und da noch ein paar Stimmen mehr bekommen.
Und die Sitzung, dass die jetzt doch vielleicht länger dauert als erwartet, worum wird da noch gerungen? Was sind da die Stimmen, die Sie hören? Was sind da die Probleme, die aus dem Weg räumen wollen?
Ja, das eine Problem war, das Datum erstmal zu finden, also nicht der April, dann manche wollten im Juni wählen, andere im Juli, andere wiederum dann im September mit der Bundestagswahl, das war das eine. Und dann ist die Frage, mit welcher Begründung überhaupt dann der Landtag aufgelöst werden sollte, wenn man sich jetzt so gut mit einem neuen Stabilitätsabkommen, mit einer Duldung wieder verständigt. Also wo wäre dann die Zerrüttung, die eine Neuwahl überhaupt begründen könnte? Da werden auch verfassungsrechtliche Fragen geklärt. Und dann geht es natürlich darum, was kommt in ein Abkommen zwischen diesen vier Parteien dann rein? Was will man gemeinsam abarbeiten und wer kann da welchen Punkt durchsetzen?
Das heißt, es wird noch gerungen, aber Sie gehen schon von einer Einigung heute Abend aus.
Davon gehe ich aus, ja. Also sie sollen in den nächsten Minuten, wollten sie eigentlich vor die Tür treten.
Henry Bernhard war das live aus Erfurt, wo eine Einigung gefunden werden soll über einen Wahltermin. Die Landtagswahl sollte eigentlich im April vorgezogen werden und nun deutet sich an, dass es eine Einigung gibt, die eher auf September Gleichzeitigkeit mit der Bundestagswahl hindeutet. Das war der letzte Beitrag in diesen Informationen am Abend mit Bastian Brandau. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.